Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12, die Verse 1 folgende. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Wachen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und ziehe deine Schuhe an, und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Es ist euch nicht unbekannt, dass ich in der Vergangenheit immer wieder einmal über die Notwendigkeit gläubigen Gebetes gepredigt habe. Das will ich auch heute tun. Ich will uns alle anhand dieses Textes dazu ermutigen, zu beten, mehr zu beten und große Dinge von Gott zu erwarten. Wir könnten über diesen Abschnitt die Überschrift setzen, die Macht des Gebetes. Genauer gesagt geht es hier um die Macht Gottes, die sich immer wieder dort offenbart, wo Menschen alleine oder gemeinsam Gott suchen, von Herzen ihn suchen, ihn anrufen, ihm seine Verheißungen vorhalten, also beten. Da kann sich immer wieder oder da offenbart sich immer wieder die Kraft Gottes, die sich mit dem gläubigen Gebet verbindet. Nicht das erste Mal ist es, dass hier berichtet wird, dass die Gemeinde Jesu zusammenkam, um miteinander zu beten in einer sehr notvollen, in einer ziemlich schwierigen Situation. Wir lesen das bereits in Kapitel 4 in der Apostelgeschichte. Da waren die Apostel Johannes und Petrus bedroht worden. Man erteilte ihnen Redeverbot. Man sagte zu ihnen, ihr dürft nicht mehr öffentlich von Jesus sprechen. Und dann kam eben die Gemeinde zusammen, hörte sich das an, was Johannes und Petrus zu berichten hatten, und dann beteten sie zusammen. Das war es. Sie riefen den lebendigen Gott an, den an, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der alles geschaffen hat, den gesamten Kosmos. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Und der alles geplant hat und er alles voraussieht und all das im Griff hat, was seiner Gemeinde passiert, zu allen Zeiten. Dann beten sie, um Freimut, das Evangelium zu bezeugen. Und Gott erhörte sie in ganz wunderbarer Weise. Das Gebet spielte also eine ganz, ganz große Rolle in der ersten Gemeinde. So lesen wir es dann auch in Apostelgeschichte 6, als es ein Problem gab. Also auch in der ersten Gemeinde gab es Probleme. Und zwar ging es um die Versorgung der Witwen. Und das hatten bisher die Apostel getan. Sie hatten die Gemeinde diakonisch versorgt, aber sie merkten doch, das geht über unser Vermögen, es geht über unsere Kraft und anderes kommt zu kurz, nämlich die Verkündigung des Wortes Gottes und das Gebet. Und dann sorgen sie dafür, dass einige aus der Gemeinde dazu berufen werden, diesen diakonischen Dienst zu tun, der ja sehr wichtig war. Da kehrte auch wieder Ruhe ein in der Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang, in diesem ganzen Zusammenhang heißt es hier, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Und später, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Da sehen wir, worauf die Apostel den Schwerpunkt legten. Verkündigung des Wortes Gottes und damit aufs Engste verbunden, das Gebet. Also nicht sollte sie davon abhalten, den Gebetsdienst zu tun. Und das sollte auch für uns gelten. Es sollte uns nichts davon abhalten, den Dienst des Gebetes zu tun. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebetes. Wir sprechen von der Apostelgeschichte. Aber im Grunde genommen ist es die Geschichte des Heiligen Geistes, der wirkte. Durch die Apostel. Große Dinge. Und er tat es immer wieder aufgrund gläubigen Gebetes. Das heißt, der Geist Gottes ist ein Geist des Gebetes. Und wer nicht betet, wer nicht immer wieder Gottes Angesicht sucht im Gebet und mit allen Anliegen zu ihm kommt und sie ausbreitet, seien es private Anliegen oder gemeindliche Anliegen, was auch immer es sein mag, der ist mit Sicherheit nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Wer das nicht tut, offenbart zumindest einen großen Mangel am Heiligen Geist. Sind wir vom Heiligen Geist erfüllte Menschen, dann sind wir Beter. Luther war in erster Linie ein Mann des Gebetes. Man berichtet von ihm, dass er 4 Stunden am Tag im Gebet verbrachte. Nun, wir wollen uns davon nicht erdrücken lassen. Wir wollen kleine Schritte tun, aber diese Schritte wollen wir auch tun. Und viele andere könnten wir erwähnen, die Männer und Frauen des Gebetes gewesen sind. Die Frau von Martin Lloyd-Jones sagte einmal, man kann den Dienst meines Mannes nur verstehen, den Verkündigungsdienst meines Mannes nur verstehen, wenn man bedenkt, dass er in erster Linie ein Mann des Gebetes gewesen ist. Wir stoßen also immer und immer wieder auf diese Wahrheit in der Heiligen Schrift, dass Gott, wenn er etwas tun will, in seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde hindurch, zunächst einmal Menschen willig macht zum Beten. Das ist immer Gottes Prinzip gewesen und bis in unsere Tage hinein. Wo wenig gebetet wird, tut Gott auch wenig. Wobei das Gebet schon ein Wirken Gottes ist. Eine Frucht dessen, was Jesus auf Golgatha für uns getan hat. Es ist also nicht menschliche Anstrengung, sondern wo wenig gebetet wird, da hat Gemeinde Jesu Grund genug, sich zu beugen und Buße zu tun und um den Geist des Gebetes anzuhalten, damit sich Gott wieder in besonderer Weise offenbaren kann. Und Nöte, ihr Lieben, haben wir doch genug, oder nicht? Schauen wir uns die christliche Landschaft an. Ob es unsere eigene Gemeinde ist, ob es die anderen Gemeinden sind hier im Wuppertal und darüber hinaus, gibt es nicht genug Nöte, die uns ins Gebet hineintreiben sollten? Gibt es nicht genug Nöte in den Ehen, in den Familien und darüber hinaus, die uns dazu bewegen sollten, doch den Herrn zu suchen? Und gibt's nicht genug Verheißungen in der Heiligen Schrift, die wir im Glauben in Anspruch nehmen dürfen? Wir sehen also, Gebet hat eine überaus große Bedeutung in der Heiligen Schrift beim Bau des Reiches Gottes, und das sehen wir hier auch in diesem Abschnitt, der uns von Lukas durch den Heiligen Geist gegeben worden ist. Was war die Situation hier? Es war eine Zeit der Verfolgung. Gott baut sein Reich so und so. Er baut sein Reich in Zeiten des Friedens. Auch davon berichtet uns die Apostelgeschichte. Er baut sein Reich aber auch in Zeiten der Verfolgung. Und die kam hier aufs Neue über die Gemeinde Jesu. Gott gebraucht eben auch das Leid, um sein Reich zu bauen. Und solche Zeiten des Leidens sind auch immer wieder Sichtungszeiten. Es sind Zeiten, in denen die Spreu vom Weizen getrennt wird. Da zeigt sich dann in der Regel, was wirklich echt ist im Glauben und worum es dem Einzelnen wirklich zu tun ist. In solchen Zeiten. Der eine wird hingetrieben zum Herrn und zu seinem Wort und der andere entfernt sich. Das sind immer wieder diese beiden Möglichkeiten. Wir waren gestern mit unserem Büchertisch in der Stadt und der Herr schenkt es, dass ich ein Gespräch haben konnte mit einer alten Dame, 90 Jahre oder schon über 90 Jahre alt. Und sie sagte, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt und ich glaube auch nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Ich glaube an das, was die Wissenschaft sagt. Und sie war ganz hell und ganz klar im Kopf, diese alte Dame. Ich konnte mich sehr gut mit ihr unterhalten, wobei ich zunächst einmal große Probleme hatte, sie irgendwie zu packen. Und ich habe das auch ganz offen gestanden. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo ich sie anfassen soll. Naja, das Gespräch ging weiter, lief weiter. Und dann kam es schließlich irgendwann. Und dann erzählte sie, dass 4 ihrer Brüder während des Krieges gefallen seien und man ihren Vater verschleppt habe in die Ukraine und sie ihn niemals wiedergesehen habe. Und die Tränen kamen dann. Und dann merkte ich, das ist es ja nun eigentlich. Nicht der Intellekt ist ihr im Wege, sondern es ist eben diese leidvolle Erfahrung, die sie gemacht hatte, die sie daran hindern wollte, an einen gütigen, barmherzigen und liebenden Gott zu glauben. Das ist es. Wir haben uns vorhin noch darüber unterhalten. Es ist nicht in erster Linie ein intellektuelles Problem, wenn Menschen sagen, ich glaube nicht an einen Gott. Ich glaube an die Wissenschaft, das, was die Wissenschaft lehrt. Sondern es ist ein Herzensproblem. Es gibt Menschen, die werden durch Not und Leid in die Arme Gottes getrieben, und es gibt Menschen, die wenden sich ab von Gott. Nun, diese Dame hat sich noch sehr bedankt für das Gespräch, das wir dann noch weiter zum Abschluss bringen konnten. Sie war sehr dankbar dafür und ich bete darum, dass der Herr doch noch ihr Herz öffnet. Gott kann das tun, er muss es tun. Kein anderer kann es tun. Und so sehen wir hier, dass Gott die Gemeinde in eine Leidenszeit, eine neue Leidenszeit hineinführt, und zwar durch den König Herodes, gemeint ist Herodes Antipas, ein Enkel des Königs Herodes des Großen, den wir ja kennen, aus der Weihnachtsgeschichte. Und dieser Mann wollte sich lieb Kind machen bei den Juden. Er hielt ihre Gesetze ein und er verfolgte jetzt oder fing an, die Gemeinde Jesu zu verfolgen. Um eben bei den Juden noch besser anzukommen. Einige Opfer gab es und eines der Opfer war Jakobus. Er wurde durch das Schwert hingerichtet. Das heißt hier, um diese Zeit legte der König Herodes Antipas Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Jakobus wurde mit dem Schwert hingerichtet. Und dann, das zeigt ja nun die Geschichte, Petrus wurde bewahrt. Gott macht das ganz unterschiedlich. Der eine stirbt den Märtyrertod und der andere wird noch bewahrt. Warum? Weil die Gemeinde ihn braucht, weil Gott ihn noch gebrauchen will zum Wohl anderer Menschen. Das ist im Grunde genommen der einzige Grund, warum wir hier überhaupt noch auf dieser Erde sind. Es gibt eigentlich keinen anderen Grund. Gott könnte ja einen Menschen, der von Neuem geboren wird, sofort in den Himmel nehmen. Das wäre ja das Schönste und Beste, was uns passieren könnte. Ja? Ich habe einmal von einer Frau gelesen, die darunter litt, dass der Herr sie nicht sofort nach ihrer Bekehrung zu sich genommen hat. Gott würde das auch tun, wenn er nicht noch Aufträge für uns hätte in dieser Welt, in dieser schrecklichen Welt, dass Menschen noch zum Glauben kommen an Christus und wir ihn hier in dieser dunklen Welt bezeugen und verherrlichen. Das ist also der einzige Grund, warum wir noch hier unten sind. Es sollte auch eigentlich unser einziger Beweggrund sein, warum wir noch bleiben wollen hier auf dieser alten Erde. Sonst sollten wir eigentlich viel lieber im Himmel sein wollen. Fragen wir uns mal, ob das wirklich so ist bei uns. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Aber um euretwillen will ich noch bleiben. Um euretwillen. Das war für Paulus der einzige Grund. Gut, das mal so am Rande. Wir sehen also, Gott führt ganz unterschiedlich. Der eine wird hingerichtet, der andere bleibt bewahrt. Und so ist es mit dem Handeln Gottes grundsätzlich immer wieder und auch was die Erhörung der Gebete angeht oder die Nichterhörung. Manchmal erhört Gott in ganz wunderbarer Weise und manchmal lässt er lange auf sich warten. Er hört dann schließlich oder manchmal erhört Gott unser Gebet auch nicht, weil er etwas Besseres für uns im Sinn hat. Wir wollen also nicht pauschalisieren und wir wollen nicht solche verurteilen, die vielleicht im Augenblick in einer bestimmten Not sind und zu Gott schreien und Gott rührt sich nicht. Er tut nichts. Es ist, als wenn die Ohren Gottes hart geworden wären. Das sieht manchmal so aus. Scheinbar sieht es so aus, als würde Gott mit uns unbarmherzig umgehen, wenn er unsere Gebete nicht erhört. Es gibt beides. Es gibt herrliche Gebetserhörungen und es gibt nach dem Willen Gottes die Möglichkeit, dass er Nein sagt zu unseren Gebeten. Das wollen wir beides berücksichtigen. Pastor Busch erzählt, dass er einmal in einer Versammlung war, wo einige über wunderbare Gebetserhörungen berichteten und alle waren auch sehr beeindruckt davon. Das ist ja auch eine schöne Sache, wenn man das so weitergeben darf. Aber er selbst befand sich zu jener Zeit in einer sehr schlechten inneren Verfassung und erlebte das eben nicht so und wurde durch diese Zeugnisse noch mehr in seinem Innersten erdrückt. Und dann ging jemand nach vorne und sprach über unerhörte Gebete in seinem Leben. Und da wusste sich Pastor Busch ganz persönlich angesprochen. Das hat ihn aufgerichtet. Gott kann eben auch hier und da Nein sagen. Die Gemeinde hat gewiss darum gebetet, der Herr möchte den Jakobus bewahren, aber Gott hat ihn nicht bewahrt. Aber er hat ihre Gebete erhört im Blick auf Petrus. Petrus befand sich hier in einer ausweglosen Situation. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis, überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Es war das Fest der ungesäuerten Brote. Nach dem Passafest schloss sich das Fest der ungesäuerten Brote an und da durfte niemand hingerichtet werden. Zumindest war es bei den Juden nicht erlaubt und er hielt sich daran, aber nach den Tagen der ungesäuerten Brote. Nach diesem Fest wollte er dann Petrus hinrichten lassen. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also eine ausweglose Situation für ihn. Er konnte nicht entfliehen. Diese Möglichkeit gab es nicht. Und auch die Gemeinde war hilflos. Sie konnte nichts für Petrus tun, außer für ihn zu beten. Was hatte sie gegen die Macht des Römischen Reiches auszurichten? Da müssen wir uns mal so ein bisschen vorstellen. Das ist also diese kleine, erbärmliche Schar der Gemeinde Jesu auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Macht des Römischen Reiches. Was konnte die Gemeinde Jesu dagegen unternehmen? Gar nichts. Überhaupt nichts. Außer, dass sie betete. Und dass sie sich an den wandte, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der nur ein einziges Wort zu sprechen braucht und Petrus ist frei. Ganz egal, von wie vielen Soldaten er auch immer bewacht würde. Und das ist das Großartige auch für uns in unserer Zeit, ihr Lieben. Wir sind auch ohnmächtig, oder nicht? Spüren wir nicht immer wieder unsere Ohnmacht? Mir geht es manchmal so. Ich einfach sehe, man kann nichts machen, auch gegen diesen großen Trend in unserer Zeit, gegen den christlichen Glauben, gegen die christlichen Werte. Man ist völlig hilflos und machtlos. Ich las das neulich im zweiten deutschen Fernsehen, eine Sendung gelaufen ist, in der man praktisch die christlichen Märtyrer auf eine Stufe stellte mit den islamistischen Selbstmordattentätern. Das ist ein Skandal. Schon in der Vergangenheit haben sich die Medien immer wieder äußerst notvoll verhalten, besonders allen voran das Fernsehen. Immer wieder, wenn es um bestimmte Berichterstattungen ging, denken wir auch an die tendenziöse anti-israelische Berichterstattung in den Medien, wo die Wirklichkeit verzerrt dargestellt wird. Da ist man hilflos, was soll man dagegen machen? Das brecht sich ein bei den Leuten. Sie bekommen eine völlig falsche Vorstellung von den Dingen, wie sie wirklich sind. Völlig falsch. Und da ist es doch ein großer, gewaltiger Trost für uns, dass auch wir die Dinge über den Thron Gottes regeln dürfen. Das ist der einzige Trost, den ich in solchen Fällen habe, wenn ich daran denke, wenn mich bestimmte Lasten bedrücken wollen, niederdrücken wollen, dann habe ich nur diese einzige Möglichkeit, die mich tröstet, dass ich mich an meinen himmlischen Vater wenden darf im Gebet und ihn suchen darf und ihm das alles anvertrauen darf, flehen darf, beten darf. Herr, erbarm dich doch. Die Gemeinde betete, so heißt es hier, ohne Aufhören. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber, dann kommt dieses Aber des Gebetes, ja, Aber des Glaubens, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und dann später noch einmal, als Petrus dann zum Haus der Maria kam, wo viele beieinander waren und beteten. Das taten sie. Ohne Aufhören, das bedeutet, dass sie immer wieder auch, wo sie die Möglichkeit hatten, zusammen ganz konkret für Petrus beteten. Und das bedeutete, dass sie auch zwischendurch immer wieder daran erinnert wurden. Das versteht der Apostel Paulus ja darunter, wenn er sagt, betet ohne Unterlass. Wir können nicht immer auf den Knien liegen und beten, das ist klar. Diese Zeiten haben wir und wir sollten sie nutzen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, zwischendurch immer wieder den Herrn anzurufen. Und das taten sie. Tag und Nacht, so möchte man sagen. Sie flehten zum Herrn um Rettung für Petrus, ohne Aufhören, so heißt es. Das ist die große Chance, die wir haben, dass wir uns an unseren großen, herrlichen Gott, der größer ist als alle Nöte, wenden dürfen im Gebet. Heute, da haben wir ja schon gehört vorhin, haben wir Wahltag. Es wird entschieden über die nächsten Jahre in unserem Volk, wer regieren wird. Die letzte Entscheidung trifft Gott, das wissen wir. Aber wir sehen eben auch die menschliche Seite der Verantwortung. Was können wir tun? In erster Linie beten. Herr, erbarm dich, dass wir noch einmal eine Regierung bekommen, in der wir eine gewisse Freiheit haben, unseren Glauben zu leben, das Wort Gottes zu hören, wie das jetzt noch möglich ist, und den Herrn Jesus Christus zu bekennen. Herr, erbarm dich, verdient haben wir es nicht. Ich sage dem Herrn, verdient haben wir es nicht. Wir am allerwenigsten hier bei uns. Und dennoch, Gott ist so groß in seiner Gnade und Barmherzigkeit, dass er es uns noch einige Jahre gewähren kann, dass wir noch eine gewisse Freiheit haben. Beten wir, Herr, erbarm dich über uns. Und wie wichtig ist das Gebet für uns selbst und auch für die anderen. Paulus spricht davon im 2. Korintherbrief, da erwähnt er eine bestimmte Situation, eine Notsituation, und er sagt, der Herr hat uns befreit, er hat uns erlöst aus dieser Situation, nicht zuletzt, ich sage es mit meinen eigenen Worten, nicht zuletzt aufgrund eurer Fürbitte. Wir wissen gar nicht, wie viel wir der Fürbitte anderer Menschen zu verdanken haben. Eine ganz wichtige Sache, dass auch wir für andere eintreten im Gebet. Und Gott erhörte hier, das sehen wir, in wunderbarer Weise das Gebet der Gemeinde. Er schenkte zunächst einmal Petrus den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und wir lesen, dass Petrus hier mit zwei Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten schläft. Schläft. In dieser Situation, angesichts seiner bevorstehenden Hinrichtung. Das kann nur durch den Frieden Gottes erklärt werden, von dem wir ja auch vorhin schon etwas gehört haben, der seine Wurzeln hat in dem Erlösungswerk Christi, der sich dann aber auch so auswirken kann in unserem Leben, dass wir in bestimmten Situationen, in denen wir normalerweise in Panik geraten würden, einen Frieden haben, der, wie Paulus sagt, alle Vernunft übersteigt. Sicherlich gibt es auch die andere Erfahrung, dass der Psalmist sagt, meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Das gibt es auch. Es hat nichts mit Schuld und Sünde zu tun, muss nicht damit zu tun haben. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Und was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Das gibt es eben auch. Aber Gott führt auch da hindurch und da heraus und beschenkt uns dann immer wieder mit seinem Frieden, der uns, so sagt Paulus an anderer Stelle im Philipperbrief, in Schutzhaft nimmt. Dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, nimmt uns in Schutzhaft. Das heißt also, Petrus wurde hier nicht nur von den Soldaten bewacht, sondern er wurde auch vom Frieden Gottes bewacht und in Schutzhaft gehalten, sodass er hier ganz seelenruhig dem Tag seiner Hinrichtung entgegengehen konnte. Er schlief in dieser Situation. Das war eine Frucht der Gebete der Gemeinde. Das haben wir doch alle auch schon erlebt, ihr Lieben. Da standen wir vor bestimmten Situationen, bestimmten schwierigen Ereignissen, vielleicht vor einer Operation, und wir haben anderen gesagt, betet für uns. Und dann haben wir gespürt und gemerkt, wie wir durchgetragen worden sind. Und dann mussten wir einfach sagen, ja, das war die Folge der Gebete der Geschwister. Das sind wunderbare Dinge, die man doch erleben darf. Und Gott schenkte dann diese übernatürliche Befreiung. Ich lese noch einmal die Verse 7 bis 10, dann haben wir das noch einmal vor uns. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn auf. Er muss also sehr tief geschlafen haben, dass der Engel ihn in die Seite stoßen musste, um ihn aufzuwecken. steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen, und der Engel sprach zu ihm, gürte dich, zieh deine Schuhe an, und er tat es, und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu haben. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Der Engel begleitete ihn nur so lange, wie es nötig war. Ja, Gott tut nur Wunder, so lange, wie es nötig ist. Dann ist gut. Ja? Dann ist gut. Musste Petrus nun selbst weitergehen. Alleine. Und doch war der Herr bei ihm, unsichtbar. Es geschah also dieses Wunder der Befreiung, weil Gott noch etwas vorhatte mit Petrus. Nun, solche spektakulären Gebetserhörungen sind sicherlich nicht alltäglich. Doch hat Gott nicht auch bei uns manches Mal wunderbar erhört, wenn wir so in der Enge waren, dass wir nicht mehr ein noch aus wussten, dass wir einfach nicht mehr wussten, wie es weitergehen sollte? Hat er das nicht getan? Haben wir nicht auch schon manche schöne Erfahrungen gemacht als Antwort auf unsere Gebete? Und sollte uns das nicht dazu ermutigen, weiter zu beten, vermehrt das Angesicht Gottes zu suchen? Und gibt es ein größeres Wunder als das, dass sich eine Herzenstür für Jesus öffnet? Hier öffnet sich eine eiserne Tür, wie von selbst. Aber wenn sich eine Herzenstür öffnet für den Herrn Jesus, dann ist das ein größeres Wunder. Der Mensch ist gefangen im Gefängnis der Sünde, bis ihm Gott selbst die Tür öffnet. Man sagt ja oft, die Türklinke sei innen und der Mensch müsse sie von innen öffnen. Pastor Busch sagt einmal dazu, ich war so gefangen und so gebunden an die Sünde und so ohnmächtig und kraftlos im Blick auf die Sünde, ich konnte die Tür nicht von innen öffnen. Und das ist wirklich so. Wir können sie nicht von innen öffnen. Gott muss sie öffnen, die Tür. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Er muss die Herzenstüren öffnen. Und das ist das größte Wunder, das es gibt in dieser Zeit und Welt, wenn das geschieht. Und Menschen von ihren Ketten befreit werden und in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes geführt werden. Und darum dürfen wir beten. Darum dürfen wir beten, dass dieses große Wunder geschieht. Dass Gott es tut, dass Gott es wirkt. Im Namen Jesu dürfen wir beten, das will ich auch noch kurz ergänzen, denn wir sehen ja, so einen großen und starken Glauben hatte offenbar die Gemeinde nicht, dass sie mit einem solchen Wunder rechnete. Denn als Petrus dann auftauchte im Hause der Maria, da konnten sie es zunächst einmal gar nicht glauben und fassen, dass er es war. Und das ist ein großer Trost für solche unter uns, die sagen, ja, solch einen großen Glauben habe ich nicht. Aber es kommt darauf an, dass wir im Namen Jesu beten. Da ist auch der Glaube drin enthalten. Der Herr Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so wird euch gegeben, dass eure Freude vollkommen sei. Gebet im Namen Jesu ist erst möglich seit Kreuz und Auferstehung, Erhöhung und der Sendung des Heiligen Geistes. Das bedeutet also, wenn wir beten, beten wir jetzt im Namen Jesu, im Namen seines vollbrachten Erlösungswerkes. Nur so kann Gott uns überhaupt erhören. Wir kommen nicht im eigenen Namen, wir machen nicht unsere eigene Frömmigkeit geltend, wir machen auch nicht unseren großen Glauben geltend, wir machen auch nicht die Kraft unseres Gebetes geltend, wir machen den Namen Jesu geltend. Und da mag unser Gebet noch so schwach sein und noch so kümmerlich sein und noch so sehr von Zweifeln angefochten. Gott erhört Gebete im Namen Jesu. Das ist das Entscheidende. Und so wollen wir beten, dass Gott Herzen öffnet für sein Evangelium. Wir wollen beten, in Sonderheit für die verfolgte Gemeinde. Wir wollen beten ganz besonders für die Verkündiger des Evangeliums und auch für unser persönliches Zeugnis vom Herrn. Wir wollen beten, dass Gott sich offenbart und sich verherrlicht in der Gemeinde und in dieser Welt. Und Gott wird uns in der einen oder anderen Weise Erhörung schenken. Ganz gewiss. Amen.